Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Hallo und herzlich willkommen zum Preventa Arbeitsschutz Podcast. Andrea, kurze Frage zum Start. Wenn hier jetzt jemand vom Stuhl kippt, was machst du?
Kommt drauf an. Kippe ich mit oder bleibe ich professionell?
Das ist keine Fangfrage. Also, vielleicht doch. Ernsthaft. Wüsstest du, was zu tun ist?
Natürlich. Ich bin Ärztin. Aber ich gebe die Frage direkt zurück. Wüsstest du es ohne Google, ohne Podcast-Skript, ohne dramatische Filmmusik?
Ich würde sagen, ja, auch ich bin Arzt. Aber ich kenne auch die Statistik. Und die ist, sagen wir mal, ernüchternd.
Sehr diplomatisch formuliert. Mehr als die Hälfte der Menschen sagen, sie würden im Ernstfall nicht helfen. Aus Angst, etwas falsch zu machen.
Und das ist eigentlich der größte Fehler, nichts zu tun.
Genau. Und heute geht es genau um diese Sekunden. Diese ersten 30 Sekunden, in denen sich entscheidet, Panik oder Handlung.
Und wir reden nicht über dramatische Filmszenen mit Explosionen im Hintergrund, sondern über ganz normale Montage. Pausenraum, Kaffeemaschine, Neonlicht.
Und der Moment, in dem jemand einfach zusammensackt. Ohne Vorwarnung. Ohne Soundeffekt.
Und plötzlich schauen alle sich gegenseitig an, wie in einem schlechten Impro-Theaterstück. Bist du jetzt dran?
Genau, dieser Moment ist der Kern der heutigen Folge. Nicht das medizinische Spezialwissen, nicht die High-End-Notfallmedizin, sondern prüfen, rufen, drücken.
Drei Worte, die im Ernstfall mehr wert sind als jedes Zertifikat an der Wand.
Und wir sprechen heute darüber, warum so viele zögern, was rechtlich gilt, was psychologisch passiert und warum moderne Defibrillatoren netter sind als manche Kollegen.
Und wir erzählen euch eine Geschichte, eine echte Betriebssituation. Ein Montagmorgen, ein Pausenraum, ein umfallender Kaffeebecher.
Und eine Entscheidung, die innerhalb von Sekunden getroffen werden musste.
Also tief durchatmen und stellt euch vor, ihr steht mit uns in diesem Raum. Und dann passiert es plötzlich.
Es war einer dieser Montage, in denen die Luft im Pausenraum nach abgestandenem Kaffee und unausgesprochenem Frust roch. Die Neonröhren summten wie nervöse Insekten. Jemand hatte das Fenster gekippt, doch die Kälte kroch nur halbherzig herein, als hätte sie selbst keine Lust, sich mit dem Alltag anzulegen.
Thomas Becker, 54 Jahre alt, Schichtleiter seit 20 Jahren, stand an der Kaffeemaschine und starrte auf das schwarze Rinnsal, das da gerade in seinen Becher tropfte. Seine Hand zitterte kaum merklich. Zu wenig Schlaf, sagte er sich. Zu viel Stress, ah, wie immer.
In der Ecke lachte jemand über ein Handyvideo. Ein anderer blätterte in einer Sicherheitsunterweisung, die keiner wirklich las. Es war 9.17 Uhr und in weniger als 30 Sekunden würde alles anders sein.
Thomas griff nach seinem Becher. Er trank nicht. Der Becher fiel. Zuerst dachte man, er hätte sich verschluckt. Dann dachte man, er mache einen Scherz. Dann dachte man gar nichts mehr. Thomas sackte zusammen wie eine Marionette, deren Fäden durchschnitten wurden. Sein Kopf schlug dumpf auf den Fliesenboden. Der Klang war seltsam endgültig. Niemand bewegte sich.
Diese ersten Sekunden waren nicht laut. Sie waren still, still wie ein Grab. Thomas? Fragte jemand zögernd. Keine Antwort. Er lag auf dem Rücken. Die Augen halb geöffnet. Der Mund schief. Der Brustkorb bewegte sich nicht. Und plötzlich war da diese unsichtbare Wand, diese lähmende Frage, die sich wie kalter Rauch durch den Raum zog. Was jetzt?
Sabine, 28, Verwaltungsmitarbeiterin, spürte, wie ihr Herz gegen ihre Rippen hämmerte. Sie erinnerte sich an ihren Erste-Hilfe-Kurs, irgendwann, 10 Jahre her, 12. Damals hatte sie auf einer Plastikpuppe gedrückt und gelacht, weil der Kopf immer nach hinten klappte. Das hier war kein Plastik, das hier war Thomas.
Er atmet nicht, sagte jemand, oder glaubte es, oder hoffte es nicht. Sabine kniete sich neben ihn. Ihre Knie fühlten sich an wie Gummi. Sie hörte ihr eigenes Blut in den Ohren rauschen. Prüfen, dachte sie. Man muss prüfen. Sie rüttelte ihn an den Schultern. Thomas, hörst du mich? Keine Reaktion. Sie legte ihr Ohr an seinen Mund, wartete. Eine Sekunde, zwei, drei, nichts. Ihr Magen zog sich zusammen. Ein schwarzer Gedanke huschte durch ihren Kopf. Wenn ich jetzt etwas falsch mache, dann kam ein anderer Gedanke. Clara, härter. Wenn du nichts machst, ist er tot. Ruft 112, schrie sie und erschrak über ihre eigene Stimme.
Plötzlich Bewegung. Jemand griff nach dem Telefon. Jemand begann zu weinen. Jemand stand nur da und starrte. Sabine legte ihre Hände auf Thomas' Brustkorb, Mitte des Brustbeins. So hatte man es ihr damals gezeigt. Drücken. Sie begann zu drücken. 1, 2, 3, 4. Ihr Körper zählte, auch wenn ihr Kopf es nicht mehr konnte. Der Brustkorb gab unter ihren Handballen nach. Nicht viel, aber genug. 30-mal drücken, dann beatmen oder nur drücken? Sie erinnerte sich bruchstückhaft. Prüfen, rufen, drücken. Ja, drücken. Sie drückte weiter.
Der Raum hatte sich verändert. Er war enger geworden. Die Neonröhren summten lauter. Jemand zählte mit. Falsch, zu langsam. Sie ignorierte es. Der Notarzt ist unterwegs, rief die Stimme am Telefon. Wie lange dauert unterwegs? Eine Ewigkeit? Oder 8 Minuten? In solchen Momenten ist Zeit kein Fluss. Sie ist ein Abgrund.
Wo ist der Defibrillator? Hörte sie sich sagen. Stille. Niemand wusste es. Natürlich wusste es niemand. Man hatte ihn irgendwann an die Wand gehängt, neben dem Feuerlöscher mit einem grünen Schild. Man war oft daran vorbeigelaufen, aber jetzt war er unsichtbar. Im Flur neben der Werkhalle, rief schließlich Mehmet, der Azubi. Er rannte. Sabines Arme brannten, ihr Rücken schrie, sie spürte, wie Schweiß ihren Nacken hinunterlief. Sie wollte aufhören, nur kurz, nur eine Sekunde. Nicht aufhören, sagte eine Stimme in ihr, nicht jetzt.
Mehmet kam zurück, außer Atem, mit dem AED in den Händen, als trüge er etwas Heiliges. Oder etwas Gefährliches? Mach ihn an, sagte Sabine. Er drückte den Knopf. Das Gerät begann zu sprechen. Ruhig, mechanisch, fast unheimlich gelassen. Elektroden freilegen. Elektroden anbringen. Diese Stimme war wie ein Anker in einem Sturm. Sie rissen Thomas Hemd auf, klebten die Pads auf seine nackte Brust. Einer links, einer rechts. Analyse läuft. Patienten nicht berühren. Sabine hob die Hände. Alle traten zurück. Der Raum hielt den Atem an. Schock empfohlen. Ein Geräusch wie aus einem schlechten Traum. Achtung! Schock wird abgegeben. Thomas' Körper zuckte. Dann Stille.
Mit der Herzdruckmassage fortfahren. Sabine drückte weiter. Sie wusste nicht, wie lange, vielleicht 2 Minuten, vielleicht 10, vielleicht ein ganzes Leben. Dann plötzlich ein Husten. Ein kaum hörbares, kratziges Geräusch. Sabine erstarrte.
Thomas' Brust hob sich. Einmal, dann wieder. Ein unregelmäßiges, brüchiges Atmen. Er atmet, flüsterte jemand, als hätte er Angst, es wieder wegzusprechen. Sabine sank zurück. Ihre Arme waren taub. Ihre Hände zitterten. Der Raum begann sich wieder zu bewegen. Geräusche kehrten zurück. Schritte im Flur. Sirenen in der Ferne.
Als die Rettungskräfte eintrafen, war Thomas blass, aber lebendig. Sie arbeiteten routiniert, professionell. Sauerstofftrage, Fragen. Wer hat reanimiert? Sabine hob langsam die Hand. Der Notarzt sah sie an. Ernst, direkt. Sie haben ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Wahrscheinlich. Dieses Wort würde sie nie wieder vergessen. Später, als der Pausenraum leer war und nur noch der umgestürzte Kaffeebecher auf dem Boden lag, stand Sabine allein dort. Die Fliesen waren immer noch kalt, aber sie fühlten sich anders an. Sie dachte an die Sekunde der Starre, an die Angst, an die lähmende Versuchung, nichts zu tun, und sie verstand etwas. Mut ist nicht das Fehlen von Angst. Mut ist zu handeln, obwohl Angst da ist.
2 Wochen später hing ein neues Schild im Flur. Größer, heller, AED, Defibrillator. Es gab eine Schulung. Nicht nur eine Pflichtveranstaltung, sondern eine echte Übung. Mit Szenarien, mit Fragen, mit Schweiß auf der Stirn. Sabine stand vorne und erzählte. Nicht dramatisch, nicht heldenhaft. Einfach ehrlich. Ich hatte auch Angst, sagte sie. Aber ich hatte mehr Angst davor, nichts zu tun. Thomas kam 3 Monate später zurück. Ein bisschen langsamer, ein bisschen nachdenklicher. Mit einem Stent im Herzen und einer Narbe, die man nicht sah. Er brachte Kuchen mit. Für meine 2. Chance, sagte er. Und als er Sabine ansah, lag etwas in seinem Blick, das schwerer wog als jedes Dankeschön. Manchmal entscheidet kein großes System, keine Statistik, keine Vorschrift. Manchmal entscheidet ein Mensch. In einer Sekunde. Und diese Sekunde ist alles.
Okay, erstmal. Ich habe beim Erzählen selbst wieder Gänsehaut bekommen.
Ja, und das ist auch gut so. Weil genau dieses Gefühl zeigt, dass Notfälle keine Theorie sind. Die passieren nicht irgendwann. Die passieren montags um 9.17 Uhr.
Und jetzt kommt der wichtige Teil. Das war jetzt kein Heldinnenmoment. Das war Organisation.
Exakt. Erste Hilfe im Betrieb ist kein Zufall. Sie ist planbar. Und sie ist Pflicht.
Also, lass uns das jetzt einmal ganz unsexy, aber lebensrettend strukturieren. Was braucht ein Betrieb hier wirklich?
Erstens, ausreichend Ersthelfer. Und zwar nicht einer, der mal einen Kurs gemacht hat, sondern die gesetzlich geforderte Anzahl. In Verwaltungsbetrieben mindestens 5% der Beschäftigten, in Produktionsbetrieben 10%.
Und nein, der Sicherheitsbeauftragte zählt nicht automatisch als Ersthelfer. Und auch nicht der Kollege, der früher mal beim Bund war.
Zweitens, regelmäßige Ausbildung. Alle 2 Jahre Auffrischung. Kein, das habe ich vor 15 Jahren beim Führerschein gelernt. Wissen rostet schneller als ein alter Verbandskasten.
Apropos Verbandskasten. Drittens, Ausstattung. Verbandmaterial nach Norm. Zugänglich, sichtbar, nicht eingeschlossen im Büro von Frau Müller.
Und wenn ein AED vorhanden ist, dann bitte so, dass ihn auch jemand findet. Mit Beschilderung, Standortplan und idealerweise mit einer kurzen Einweisung.
Viertens, klare Abläufe. Jeder muss wissen, wer ruft den Notruf, wer bleibt beim Patienten, wer weist den Rettungsdienst ein. Nicht alle gleichzeitig schreien, einer organisiert.
Und ganz wichtig, die Notrufnummern müssen sichtbar sein. Ja, wir wissen alle 112, aber im Stress vergisst man sogar seinen eigenen Geburtstag.
Fünftens, und das ist mein Lieblingsthema, Dokumentation und Nachbereitung.
Ja, nach dem Notfall ist vor dem Lernen. Was lief gut? Was war chaotisch? Wo stand der Defi wirklich? Warum wusste das niemand?
Und auch psychologisch, ein Notfall belastet. Man darf darüber sprechen. Das Team darf das verarbeiten.
Genau. Erste Hilfe endet nicht mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes. Organisation heißt auch Fürsorge.
Und jetzt kommt die vielleicht wichtigste Erkenntnis. Die beste Erste Hilfe beginnt lange vor dem Notfall.
Ja, durch Unterweisung, durch Übung, durch eine Kultur, in der man sagt, wenn was passiert, handeln wir.
Und nicht, hoffentlich passiert hier nie was.
Denn das ist keine Strategie, das ist Wunschdenken.
Also, wenn wir es jetzt runterbrechen müssten, in einem Satz.
Erste Hilfe im Betrieb ist kein Extra. Sie ist Teil der Sicherheitskultur.
Und sie funktioniert nur, wenn alle wissen, was zu tun ist, bevor jemand auf den Boden fällt.
Genau, weil wenn jede Sekunde zählt, ist Improvisation ein schlechter Plan.
Und Organisation
ist leise, unauffällig und rettet Leben.
Okay, Andrea, bevor wir hier jetzt sentimental werden, lass uns das Ganze in drei klare To-Dos packen. Drei Dinge, die man morgen direkt im Betrieb prüfen kann.
Perfekt. Keine Ausreden, keine Theorie, drei Checks. Erstens, sind genügend Ersthelfer da? Schau dir an, haben wir die vorgeschriebene Anzahl an Ersthelfern? Sind sie aktuell geschult? Oder ist der letzte Kurs älter als das Diensthandy?
Und ganz wichtig, weiß im Team eigentlich jeder, wer Ersthelfer ist? Oder ist das so eine Art geheimes Expertenwissen? Zweitens, Material. Ist alles auffindbar und auch einsatzbereit? Wo hängt der Verbandskasten? Ist er vollständig und weiß wirklich jeder, wo der Defibrillator hängt?
Mach den Selbsttest. Wenn jetzt jemand Defi ruft, könntest du ihn in unter 30 Sekunden finden? Drittens, der Ablauf. Gibt es einen klaren Notfallplan? Ist geregelt, wer den Notruf absetzt, wer den Rettungsdienst einweist, wer beim Patienten bleibt?
Oder würde im Ernstfall ein kollektives Schulterzucken stattfinden?
Und vielleicht der wichtigste Punkt, übt ihr Notfälle? Nicht theoretisch, sondern realistisch? Kurze Szenarien, kleine Simulationen, das schafft Sicherheit.
Genau, weil Routine im Notfall kein Zufall ist, sie ist Training.
Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, wir haben euch in den Shownotes weiterführende Infos verlinkt. Rechtliche Grundlagen zur Organisation der Ersten Hilfe. Hinweise zur Anzahl von Ersthelfern. Infos zum Einsatz von AEDs und Empfehlungen für regelmäßige Schulung.
Einfach reinschauen, prüfen und umsetzen.
Und vielleicht heute noch einmal durch den eigenen Betrieb gehen. Nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung.
Denn wenn jede Sekunde zählt, ist Vorbereitung der Unterschied zwischen Zufall und Chance.
Und zwischen Stillstand und Handlung.
In diesem Sinne, bleibt wachsam.
Bleibt handlungsfähig.
Bleibt zuversichtlich.
Und bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal beim Proventa Arbeitsschutz Podcast. Tschüss. Tschüss.